einen Text herausstellen, auf ein Buch ganz speziell einzugehen. Das ist bei diesem Schriftsteller schwierig, weil zu wenig weit gegriffen. Und selbst zu erklären, weswegen das schwierig ist, was schwierig ist, führt hier zu weit. Als Leser bewege ich mich seit Jahren durch seinen Reisekosmos. Sein Sprachgewebe, Wortgerüche, seine Satzfänge. Gefangen im Guten, selbst an bösen Orten. Von seinem Können, den gekonnten Wechseln von Landschafts-, Menschen-, Stimmungen, als bleibender, mitvollziehend, ortsgebundener Leser im Ohrensessel. Gezogen wird man durch Landschaften, durch Charakteren wahrhaftiger Menschen. Mit jedem seiner Worte, mit jedem seiner Sätze mehr verstehend diese. Hineingezogen als bare Münze, wenn der Groschen erst einmal gefallen ist. Und herauskommend dann, sehend, erkennend. Das nenne ich Schriftstellerei. Und wilden Sprachpfeffer. Unkomplizierter ist es natürlich, den Zucker eines Bestsellers aufzulecken und zurückzubleiben, zwangsläufig. Nun aber vorwärts und hinein in diese wunderbare Arbeit, begleitet von Thomas Sabacher, der Stimme für die deutsche Übersetzung. Andrei Stasnyuk.
So, I first Polish version. Excuse me, I don't speak German, I don't speak English, I don't speak French, I don't speak Italian. I'm only Polish and Russian. Sorry. This is a book about Balkans and Polish. It's kleine fragment.
Całe te Bałkany były heretyckie. Jak jakaś sekta. Jak jakaś sekta. Europejska jedność to gadanina. Na wschodzie schizma, na południu herezja. Tylko na zachodzie europejska ortodoksja. Tak to wygląda. Możecie sobie uważać, że jeżdżę na safari, że uprawiam orientalizm. Jeżdżę, ale nikogo nie pouczam. Nie odczuwam żadnej wyższości. Czasami tylko mnie wkurwiają. Tak samo jak Polacy, Niemcy, jak Francuzi i jak bladzi Holendrzy, podobni do tamtych na promie. Po prostu, ale nigdy nie ciągnęła mnie do Holandii. Chociaż wielu uważa, że powinna, że jak barany powinniśmy tam jeździć i się z tęsknym podziwem przyglądać albo kontemplować jako część wspólnego dziedzictwa. Akurat nic tam nie czuję. Oglądam kształty, porównuję ceny w knajpach, podobają mi się samochody. Lecz gdy próbuję sobie wyobrazić jakąś historię, jakąś opowieść, która mogłaby się tam zdarzyć, nic nie przychodzi mi do głowy, ponieważ jestem kundlem, ponieważ jestem z innych stron, ponieważ nie chcę niczego udawać, ponieważ jestem mieszkańcem wschodu i zachodu. Dlatego wybieram te heretyckie kraje, tych odszczepieńców, którzy od czasu do czasu wabią światowe telewizje zapachem krwi, potem wszystko się kończy i zostają umierający z nudów dziennikarze. 1.5 minute. Tak więc czasem zacząłem się zatrzymywać. Po prostu przestawałem się zastanawiać. Któregoś razu w Bośni przestałem zgadywać, do kogo należą ruiny. To znaczy w Hercegowinie. Jechaliśmy pustą szosą, gdzieś za Tomisowgradem. Krajobraz był płaski i kamienisty. Nic nie zasłaniało widoku. Kilkanaście kilometrów bezdrzewnej nagości i dopiero gdzieś daleko ośnieżone stożki gór. To tu, to tam, nieopodal drogi stały zrujnowane domy. Na jednym ktoś zaczął kłaść nowy dach. Wyobraziłem sobie, że za dnia stali w oknach i wypatrywali dymów na horyzoncie, jak w ciemnościach nocy wypatrywali płomieni. W tej płaskiej nagości mogli widzieć na dziesiątki kilometrów. Ogień przybliżał się albo oddalał. Tutaj nie było nawet dokąd uciec. Mogli tylko czekać albo godzinami biec przed siebie w pustym krajobrazie. Za Tomisowgradem przestało mnie to obchodzić. Czy te trupy domów są serbskie, chorwackie, bośniackie, czy może jugosłowiańskie? Poddałem się. Uzyskałem coś w rodzaju spokoju umysłu. Wyobrażałem sobie odległe płomienie w ciemnościach nocy i ludzi, którzy na nie patrzą.
Und wieder bin ich hier. Wieder habe ich den Gestank von Abwässern und brennendem Müll in der Nase. Nachts hat es heftig geregnet. Im Morgengrauen steht gelblich-schlammiges Wasser zwischen den Häusern. In den Pfützen spielen Kinder. Um 7 Uhr früh setzt die Hitze ein. Kneipen und Ladenbesitzer spülen den Dreck vom Bürgersteig auf die Fahrbahn. Überall stehen Stühle. Und gleich werden die Typen kommen, um den ganzen Tag rumzusitzen. Sie umarmen und küssen sich, als hätten sie sich weiß Gott wie lange nicht gesehen. Dabei haben sie den Abend zuvor in gleicher Besetzung hier gesessen. Nichts ändert sich. Sie bekommen ihren Kaffee, ein Glas Wasser und beginnen ihre Unterhaltung. Von 7 Uhr an tratschen sie wie die Weiber. Sie sitzen in den zerfallenden Städten zwischen zerstörten Häusern und unterhalten sich. Die Nächsten kommen, küssen sich, setzen sich und fangen an zu reden. Knöpfen die Hemden auf, damit man die Goldkettchen sieht. Sie heben die Tassen und spreizen die kleinen Finger ab, um ihre Siegelringe zu zeigen. Auf Schritt und Tritt ein paar Stühle und ein Tischchen. Sie fliehen ihr Zuhause und sitzen auf der Straße, als könnten sie es nicht ohne einander aushalten, als würden sie sterben aus Angst vor der Einsamkeit. Würde man sie trennen, sie würden bestimmt den Verstand verlieren. Wie große Kinder sind sie, mit Bauch. Sie leben in der Herde. Ein Einzelgänger hat keine Chance. Einsamkeit ist Krankheit. Einsamkeit ist Wahn. Der Kellner räumt die Tische ab und wirft den Müll auf die Fahrbahn. Kippen, Zigarettenschachteln, Cola-Dosen. Er pfeffert es dorthin, wo das Niemandsland beginnt. Das heißt, der Rest der Welt, die Leere, das Vakuum, das schwarze Loch, finsterer, herrenloser Kosmos, worin der ganze Dreck von Albanien Platz findet. Die 18-jährigen Halbstarken begrüßen sich wie die Alten, unterstreichen es mit Gesten, die sie sich auf MTV oder bei der NBA abgeschaut haben, dieses ganze komplizierte, von den Black Brothers erfundene Ritual des Händeklatschens. Das ist aber auch schon alles, was sie von ihren Vätern unterscheidet. Der Rest gleicht sich. Die gleichen Goldkettchen, der gleiche Gockelgang und das gleiche unbewusste Herumkneten zwischen den Hosenbeinen. Sie sehen aus, als wären sie leibhaftig der Fernsehreklame entstiegen mit diesem Gehabe von italienischen Gigolos. Pomade im Haar, gegelt, herausgeputzt, in engen Jeans und Schuhen aus feinem Leder sitzen sie inmitten der lodernden Müllhalden, der faulenden Innereien der Lämmer, den Rinnstein zu Füßen und schwadronieren über das Schicksal der Welt. 600 Jahre lang war hier die feudale Türkei, ein kurzes Aufflammen der Freiheit zwischen den Kriegen, und dann die Katatonie des Urhordenkommunismus. Jetzt sieht man, wie lebendig die Phantome der Fernsehwelt sind, wie sie sich rühren in diesem steinalten Raum, dieser neuen, fragilen Zeit, die zu zerbrechen droht wie frisches Eis. Alte Frauen tragen traditionelle weiße Gewänder, unter den Röcken Hosen aus dem gleichen gestärkten Stoff und an den Füßen Bergschuhe. Wieder bin ich hier, angekommen mit der rostigen Fähre aus Brindisi. Die Kabine hatte kein Fenster. Ich nahm Isomatte und Schlafsack und ging an den Bug. Das Deck vibrierte und stank nach Dieselöl. Der Himmel war sternenübersät. Ich schlief sofort ein. Im Morgengrauen erwachte ich. Man sah Festland. Männer standen an der Bordwand und hielten nach den umnebelten Bergen Ausschau. Sie standen vereinzelt, unterhielten sich nicht. Sie machten ernste Gesichter. Sie waren unterwegs in ihrer Heimat, doch von Erregung oder Freude konnte ich bei ihnen keine Spur entdecken. Durch den Nebel, durch das goldene Morgenlicht sahen sie die grenzenlose Traurigkeit ihres Landes. Sie kamen nach Hause, um gleich wieder wegzufahren. Sie kamen für einen Monat, für eine Woche, das Geld aus Italien, Deutschland oder der Schweiz in den Tiefen der Kleidung versteckt. Ende August fahren alle wieder zurück und die Baracke im Hafen von Durres, die als Abfertigungshalle dient, verwandelt sich in den Vorhof der Hölle. Doch bis dahin sind es noch 2 Wochen. Jetzt lief die zitternde, von Rost zerfressene Fähre im Hafen von Vlora ein. Als wir angelegt hatten, tauchten Uniformierte auf und begannen, aus der verglasten Bude, in der vorher Bier und Kaffee verkauft worden waren, die Passdaten auszurufen. Die Menschen drängten sich am Fenster, reckten die Hälse und horchten, als fürchteten sie, ihre Namen könnten irgendwo untergehen, wegkommen und sie wären zum Nichtsein verdammt. Unbefangen reichte man sich fremde Namen von Mund zu Mund. 2 Tage später fragte Orges, und wozu kommst du hierher? Zum Vergnügen? Weil es so schön ist? Wegen der Exotik? Willst du sagen, die Scheiße hier stinkt nicht? Und wie sie stinkt? Das ist doch ein Saustall. Er hatte recht. Saustall total. Auf dem Marktplatz lagen große Fische im Dreck des Bürgersteigs. Er hatte recht. Daneben hockten die Typen, die sie verkaufen wollten. An der Ausfallstraße der Stadt, zwischen Buden, Marktständen, Müllhaufen, zwischen Gerümpel, ewiger Ebenerdigkeit und postosmanischem Slum, war ein Schlachthof. Eine von vielen Buden, in einer dunklen Baulücke, eine düstere Höhle aus Spanholz, Lehmziegeln. Weiß der Teufel, einfach ein bisschen Schatten. Und dort, in diesem Halbdunkel, machte sich ein Mann zu schaffen. An Haken hingen die nackten, roten Kadaver von Tieren. Und vor dem Eingang, im Grunde auf der Straße, so dass man ihnen ausweichen musste, lagen noch lebende, graubraune Schafe, 3 oder 4, und warteten in aller Ruhe, dass sie an die Reihe kämen. Mit Blut vermischtes Wasser floss auf die Straße. Die Stadt war über 2000 Jahre alt und konnte sich das alles erlauben. Sie war zu Tode erschöpft. Nachts gingen alle auf die Straße. Es gab keinen Strom, überall ratterten die japanischen Generatoren. Die Laternen brannten nicht. Doch aus allen Ecken waren Männerstimmen zu hören, Gespräche und Gelächter. Feuerzeugflammen und Autoscheinwerfer fischten einzelne Gesten aus der Finsternis, Gesichter, Krümel von Leben, von Gestalten. Eine Art großer Termitenbau tief in die Nacht gegraben. Die Menschen spürten ihre Nähe wie Tiere. »Hier zahlt einfach niemand für Strom«, sagte Orges später. »Zur Strafe ist es dunkel.« »Ja, ich weiß selbst nicht, wozu ich hergekommen bin. Exotik gibt es hier nicht. Alle diese Dinge, Gerüche, Ereignisse und der ganze Rest existieren auch anderswo. Hier sind sie nur potenziert, vervielfacht und aufreizend wie billige und starke Parfums in einem engen Zimmer. Irgendwo bei Ranji wurde asphaltiert. Die Fahrbahn war auf einen Streifen verengt. Die andere, frische, schwarze und glänzende Spur war mit Steinen, groß wie Hunde oder Menschenköpfe, ausgelegt. Zerlumpte und sonnenverbrannte Arbeiter gingen am Straßenrand und legten weitere weiße Felsstücke ab. Wie ein Meteoritenregen sah das aus. Und nicht die Spur einer Maschine, nur die Leere der menschenleeren Landschaft, die glitzernde, eidechsenhafte Nacktheit des neuen Streckenabschnitts und 3 Männer, die Felsbrocken vom Randstreifen zusammentrugen. Dann endete das alles und man konnte wieder die ganze Breite befahren. 3 Tage später waren wir in Bayramtsuri. Ein amerikanischer Journalist hatte hier vor ein paar Jahren zusammen mit dem Zimmerschlüssel des Hotels eine Pistole ausgehändigt bekommen, damit er sich notfalls selbst verteidigen konnte. So steht es zumindest im albanischen Blue Guide von James Pettifer. Jetzt lief in der Hotelkneipe ein Schlager mit dem Refrain »Auf Wiedersehen im freien Kosovo«. Doch ging es nicht um Politik, sondern um einen untreuen Geliebten, der sich mit diesen Worten verabschiedete, um nie aus der großen, weiten Welt zurückzukehren. Der Kellner war groß und hager und sprach ein ausgezeichnetes Englisch. Er umsorgte uns auf leichte, unprätentiöse Art, wie das in Albanien nicht häufig anzutreffen ist. Die Bedienung ist hier entweder unterwürfig oder verklemmt. Dieser Junge benahm sich so, als wäre das Servieren seine Berufung, als wäre es sein Traum, den Gast zu beraten und ihn diskret zu bedienen. Er nahm sich die Zeit und ließ sich auf ein Gespräch mit uns ein. Als wir ihn fragten, woher er so gut Englisch könne, erwiderte er leicht melancholisch, »Ach, ich habe ein paar Jahre in London verbracht.« Er kam aus dem Kosovo. Das Vereinigte Königreich hatte er im Fahrgestell eines Lastkraftwagens erreicht. Er hatte in Autowäschereien gearbeitet, in Restaurants und nach einiger Zeit, als ihm schien, er sei so etwas wie ein Staatsbürger oder ein ehrbares Mitglied der Gesellschaft geworden, beschloss er, seinen Status zu klären. Er nahm sich einen Anwalt. Der kam aus Jamaika, sagte er seufzend. Der Anwalt riet ihm, sich beim Immigration Office zu melden und entwarf ein Schreiben, das der Junge dort vorlegen sollte. Der Jamaikaner nahm 50, 60 Pfund und unser Kellner wurde sofort nach dem Amtsbesuch abgeschoben. Jetzt servierte er uns geschmuggelten Martini, schwarzen albanischen Fernet und lächelte milde. Bayram Tsuri war jung, ungefähr 50 Jahre alt. Es war gebaut worden, um die Gebirgsbewohner aus dem Norden in Schach zu halten. Die waren schon immer rebellisch gewesen und duldeten keine fremde Macht. Sie gehorchten einzig den Oberhäuptern ihrer eigenen Clans. Ich habe ihre Häuser gesehen. Sie erinnern an rechteckige Türme mit Schießscharten statt der Fenster. Tagsüber musste es darin dunkel wie im Keller sein. So standen sie seit 100 oder 200 Jahren da. Wir waren zu Wasser dorthin gelangt. Die Fähre fuhr auf einem langen, schmalen See zwischen Bergen und legte ab und zu am Ufer an. Ein oder zwei Personen stiegen aus und beschritten den unsichtbaren Pfad in Richtung Pass oder Grat, der sich irgendwo dicht unter dem Himmel abzeichnete. Manchmal wartete jemand mit einem Esel. Der See hieß Komani. Er war künstlich und erinnerte an einen Fjord. Er erstreckte sich einige Dutzend Kilometer weit. Die Drin war mit einem Staudamm geschlossen worden, um Strom zu produzieren. Zur Anlegestelle in Koman fuhr man durch einen in den Fels gehauenen schwarzen Tunnel. Der Tunnel wirkte wie eine Natursteinhöhle. Ein Lieferwagen passte da gerade noch durch. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, die Wände nach den Dynamitsprengungen zu glätten. Dahinter begann einer der schönsten Abschnitte der Welt. Weißes Gebirg schoss senkrecht aus dem grünen Meer mehrere hundert Meter in die Höhe. Bisweilen wurde die Landschaft sanfter, auf den Felsen wuchs Fichtenwald. 3 Stunden lang begegneten wir keinem Boot, keinem Schiff, nichts als grüne Wasserfläche und unsere altertümliche Fähre, eigentlich nur ein klobiger Rumpf, auf dem eine alte Autobuskarosserie mit Sitzen montiert war. Die Passagiere tranken Cola, aßen Chips und ließen die Verpackungen direkt in 100 Meter Tiefe flattern. In der Gegend gab es keine Straßen, nur diese Fähre. Eselpfade führten zu den in felsiger Höhe verborgenen Dörfern, die aus einigen wenigen vierseitigen Steinhäusern bestanden. Hier wohnten Menschen, die jahrhundertealte Blutsbande miteinander vereinte. So reiste man nach Bayram Tsuri, der letzten Stadt im Land. Man musste in Firse aussteigen und zusehen, wie man weiterkam. Uns holte Cemal mit dem weißen Transit ab. Er schwieg die ganze Fahrt über und fing erst vor dem Hotel an, sich mit Rigels zu unterhalten. Er versprach uns, am nächsten Tag überall hinzubringen, wo wir hin wollten. Doch schon am selben Abend sahen wir uns wieder. Er kam auf einen Café in unsere Hotelkneipe. Er begann, von seiner Stadt zu erzählen. Es sei nicht mehr so wie früher, als die Menschen einfach Angst hatten, dort zu leben. Aus den Bergen seien die Dörfler gekommen, die vorher niemand hier gesehen habe. Sie hätten ihre Schafe und Ziegen zurückgelassen und seien gekommen, um vom Stadtleben zu kosten. Aufgewachsen in Steintürmen, auf Angriff oder Verteidigung eingestellt, misstrauisch gegen Fremde, behandelten sie den Rest der Welt wie ihre Beute. Sie leben mit den Wölfen und verhalten sich wie Wölfe, sagte er. Ein gelber Sportwagen fuhr kreuz und quer durch die Stadt. Zwischen grauem Stein, Staub und Müll wirkte er wie ein Sinnbild des Absurden. Er beschleunigte, mit seiner tiefliegenden Karosserie schlug er Funken aus dem löchrigen Pflaster und musste gleich wieder bremsen, denn in Bayramzuri war wenig Platz. Dahinter begann gleich eine Art heruntergekommener Vorstadt. Ja, alle redeten von ihnen, in Tirana, in Shkodra und hier, von den Menschen aus den Bergen, von den Menschen aus dem Norden. An der Straße von der Hauptstadt nach Fujikruja war das Land aufgeteilt und abgezäunt. Die rechteckigen Grundstücke waren von soliden Metallzäunen begrenzt. Sie kamen einfach aus den Bergen und steckten ab, was sie für Niemandsland hielten. Wenn dann später die vom Kommunismus enteigneten Eigentümer kamen, verjagten sie sie einfach. Schließlich verfügten sie über Kalaschnikows und die altmodische Klarheit der Gebräuche, nach denen man das Eroberte verteidigen muss. Nur auf diese Weise konnte man es in Eigentum verwandeln. Manchmal standen auf diesen Grundstücken Häuser, die sich ähnelten wie ein Wassertropfen dem anderen. Das sind bestimmt Brüder, sagte Riegels. Diese alte gelbe Karre also fuhr immer im Kreis. Es gab einfach kein Ziel. Zwei Typen mit den obligatorischen verspiegelten Sonnengläsern und Goldkettchen saßen in den Wagen. Das war ihre Vorstellung von großer, weiter Welt. Erster Gang, quietschen, zweiter, dritter und bremsen mit noch lauterem Gequietsch. Nur auf die Ziegen und Esel mussten sie achten. Sie fuhren 50 Meter, hielten an, begrüßten jemanden, fuhren weiter und hielten wieder an, um jemandem guten Tag zu sagen. In Bayramzuri kannten sich alle und mussten sich alle guten Tag sagen. Aus Bayramzuri konnte man nirgendwo hinfahren. Man konnte entweder dableiben oder wieder zurückkommen. 10-20 Kilometer weiter begann der Kosovo. In diesem Jahr wurde von dort bulgarisches Vieh geschmuggelt. Das sagte uns jedenfalls ein Polizist auf der Fähre. Er fuhr zur Arbeit, zu seinem Kommando. 30 Mann sollten einen 60 Kilometer langen Grenzabschnitt bewachen, der sich über 2000 Meter hohes Gebirge zog. Cemal schlückelte an seinem Kaffee und dachte an die alten Zeiten. Heute hätten die Menschen keine Achtung mehr voreinander, nur noch Angst, sagte er. Er war Anfang 40, hatte einen Schnurrbart, ein kleines Bäuchlein und machte einen gesetzten und sympathischen Eindruck. Das ganze Leben war er Kraftfahrer gewesen. Er erzählte von den Barbaren, die in seine Welt eingedrungen waren. Es hatte den Anschein, als seien ihm die Menschen aus den Bergen, immerhin seine Landsleute und Nachbarn, fremder gewesen als wir. Und Bayramzuri wirkte wie eine Hochburg der Zivilisation. Da kehrten die alten Erzählungen von Angreifern, berittenen Nomaden, von Stammes- und Völkerwanderung wieder. Das Wilde, Brutale und Unersättliche wollte das Zivilisierte erobern. Manchmal genügte ein schiefes Lächeln, schon zogen sie die Waffe. Ja, die Stadt, die in ihr angehäuften Dinge und Möglichkeiten waren, nichts anderes als Beute. Diese Menschen aus den Bergen hatten schließlich nie etwas besessen, jedenfalls nie mehr, als sie zum Überleben brauchten. Von der Fähre aus sah ich die einsamen Häuser. Sie waren autark. Mais, Obstbäume, Tabak, Heuschober und irgendwo weiter oben unsichtbare Schafherden. Unten am Ufer lagen kleine Boote. Diese voneinander entfernten einsamen Wirtschaften hatten etwas von Robinson Crusoes Gehöft. Ich stellte mir den Winter vor, den hohen Schnee und die Einsamkeit dieser Höfe. In den dunklen Innenräumen lebten Großväter, Söhne und Töchter mit ihren Frauen und Männern, Schwiegersöhnen und Schwiegertöchtern, Enkeln und Urenkeln. Seit 100, 200 Jahren immer an demselben Ort, vom selben Geschirr essend, immer das Gleiche, seit Generationen unverändert gekleidet, das Gewehr oder den Karabiner griffbereit, denn das Böse lauerte schon hinter der Türschwelle des Hauses, dass man vor allem gegen das Fremde verteidigen musste. Und fremd waren, außer der eigenen Familie und dem Clan, alle. Und jetzt war dieses Fremde zu haben. Gelbe Autos, Vieh aus Bulgarien, Kalaschnikows für den Kosovo, Drogen für den übersättigten Westen und Sklavinnen für die europäischen Bordelle. Jetzt lag das alles auf der Straße und man musste sich nur bücken, musste sich nur trauen, all diese Dinge, die nicht gut genug bewacht waren oder aussahen, als gehörten sie niemandem, als Eigentum zu betrachten. Man musste nur wissen, woher der Wind weht und das Treibstoffembargo gegen Milosevic's Jugoslawien als eine einzige große Chance begreifen. Damals fuhren nachts Boote mit Fässern voller Diesel und Benzin über den Shkodra-See nach Montenegro. Ja, man musste nur die einfachen Mechanismen begreifen, die die Welt regieren. Die Regeln von Angebot und Nachfrage, die noch stärker sind als die serbisch-albanische Feindschaft. Zum Glück habe ich keinen Einfluss auf die Wirklichkeit. Ich kann nur Auto fahren, Red Bull trinken und mir etwas in den Bart fluchen. Zum Beispiel zwischen Durres und Cavaia, wo an der Adriaküste in den letzten 3 Jahren Hunderte von bunten, chrom- und kunstmarmorglänzenden Hotels und Apartmenthäusern entstanden sind. Eines neben dem anderen. Für meinen Geschmack abscheulich. Aber ich kann mir nur was in den Bart murmeln und an jene Zeiten zurückdenken, als sich hier endlose Autofriedhöfe mit den Modellen deutscher Hersteller hinzogen. Bis zum Horizont lagen die Wracks und halbnackte Typen wieselten mit Trennschleifern herum und schnitten die gesunden Reste heraus. Das war ein Ersatzteillager für ganz Albanien. Ganz bestimmt sah das interessanter aus als heute all diese Tankstellen aus Glas und Aluminium, dieses Zivilisationsvertretertum. Doch das ist meine private Meinung. Und ich habe nicht die Absicht, irgendjemanden von der Überlegenheit von Schrottplätzen über Kurorte zu überzeugen. Hinter der Halbinsel Karaburun finde ich immer irgendwo eine Abfahrt zu einem wilden Strand am Ionischen Meer. Der löchrige Weg führte kilometerweit zwischen stacheligem Gestrüpp und brennenden Müllhalden hindurch. Da brennt Plastik, brennt Gummi, brennt Karton. Der Wind vom Meer trägt den Rauch ins Landesinnere, schickt gewissermaßen die Verschmutzung dorthin zurück, wo sie herkam, nur in leicht veränderter Form. Am Meer selbst jedoch ist es leer, still, sauber und man kann ein Zelt aufschlagen. In der Ferne sieht man 1, 2 menschliche Silhouetten, die sich in der grenzenlosen Landschaft verlieren. Wir wollten dort mindestens 2 Tage verbringen. Holz fürs Lagerfeuer gab es genug. Die Wellen rollten weiße Steine ans Ufer und zogen sie dann mit dem gleichen Knirschen zurück. Das Wasser war kristallisch und bitter. Im Sand fand ich eine Kindersandale. Ich nahm sie als Glücksbringer mit. Ich verließ das Lager und fuhr los, um unseren Vorrat an Wein und Wasser aufzufüllen. In dieser Einöde war das aber gar nicht leicht. Die neue renovierte Straße führte dicht am Steilhang entlang. Die Dörfer an der Straße waren von Griechen bewohnt, wirkten aber so gut wie menschenleer. Ich kam an einem vorbei, einem zweiten, dritten. Ich fuhr 30 Kilometer weit, aber alles war verrammelt und verriegelt, die Jalousien heruntergelassen. In einer neuen und menschenleeren Kneipe an der Straße gelang es mir, ein paar Bier zu kaufen. An den Meeresfelsen geklebt, ganz aus Beton, Glas und Chromrohren, wirkte sie wie eine Sinnestäuschung. Das war Albanien. Einen Schritt weiter weideten Schafsherden, trugen Esel, Menschen und Waren auf dem Rücken. Die Häuser hatten eine seit Jahrhunderten unveränderte Form. Hier dagegen die architektonische Postmoderne, Klimaanlage und Mikrowelle. Alles vom Geld der Gastarbeiter oder der Mafia. Schließlich fand ich einen Laden, der geöffnet hatte. Eine alte Frau saß darin. Sie hatte keine Lust aufzustehen. Ich nahm mir die Waren aus den Regalen und trug sie an die Lade. An diesem Abend betrank ich mich mit Wein am Lagerfeuer. Ringsum, soweit das Auge reichte, war kein Licht zu sehen. Ich lag auf dem Rücken, schaute in den Himmel und lauschte auf das Meer. Frühmorgens kam ein Wind auf und riss das Zelt weg. Die Wellen wurden hoch und schwer und es schien, als erbebte die Erde. Eines Winters in Durres sah ich mir aus dem Hotelfenster einen Sturm an. Im Morgengrauen heiterte es auf und die rote Sonne kam zum Vorschein. Ältere Albaner mit Hüten und Regenmänteln gingen ans Ufer oder auf den betonierten Pier und guckten. Sie standen einfach da und sahen zu, wie der Tag anbrach. Selbst in den schlimmsten Zeiten, selbst als Hodja auf dem Gipfel seiner Macht und seines Wahns war und dieses Land verriegelt hatte, konnten sie das. Sie konnten ans Ufer treten und die Unendlichkeit von Meer und Himmel betrachten. Der geistesgestörte Führer ließ 600.000 Betonbunker bauen, aber von Velipoja bis Butrint waren 360 Kilometer Küste. Theoretisch hätte das ganze Volk, 3 Millionen Menschen, nebeneinander stehen und gucken und dem Rauschen der Wellen zuhören können, ohne sich die Sicht zu nehmen. Damals war Januar und ein warmer Wind wehte. 2 Jahre später, Ende März, fuhren wir gleich hinter Herzeg Novi nach Kroatien. Wir wollten wie üblich Dubrovnik umgehen und nach Neum fahren, um uns den einzigen Zugang Bosniens zum Meer anzusehen. Aber wir hatten genug von der Küste, die im Sommer hoffnungslos und den Rest des Jahres über triste ist. In Gruda fuhren wir nach Norden ins Landesinnere, um uns nach 15 Kilometern in Bosnien zu finden. Aber ich musste unaufhörlich an diese 14 Kilometer lange Küste denken. Bosnien war kontinentaler als Ungarn mit seinem Balaton. Versteckt in den Wäldern, in die Täler geduckt. Wohin man sich auch wandte, man sah entweder Opfer oder Henker. Das Land war umzingelt. An der Küste hätte der Platz kaum für die Männer und Jungen aus Potocari gereicht. Hätten sie sich auf Decken und Handtücher gelegt, man wäre nicht daran vorbeigekommen. Eine Woche zuvor hatten wir einen Friedhof besichtigt. Die weißen Grabsteine steckten in gleichmäßigen Reihen in der Erde, alle identisch. Es waren die gleichen wie auf den Höhen von Sarajevo, in Tuzla, in Mostar, überall. Zur selben Zeit hergestellt, aus dem gleichen Material. Irgendwo unterwegs waren wir an einer Steinmetzwerkstatt vorbeigekommen und diese Grabsteine standen dort neben den katholischen und orthodoxen Kreuzen. Sie warteten auf einen natürlichen Tod. So sahen sie jedenfalls aus. Die auf dem Friedhof jedoch wurden bewacht. 2 Polizisten gingen zwischen ihnen auf und ab und unterhielten sich. Gleich hinter dem Zaun standen Häuserruinen. Noch weiter, hinter der Straße und den Fabrikgebäuden, in denen sie alle festgehalten wurden, bevor man sie umbrachte, waren auch Ruinen. Der Friedhof machte einen leblosen Eindruck. Ich weiß, das klingt seltsam. Aber so ist es mit Dingen, die alt sein sollten, die Langsamkeit und Dauer brauchen und doch auf einen Schlag errichtet werden. Dort gab es auch eine Art Gotteshaus, vermutlich für Versammlungen, für Feierlichkeiten, eine Art luftiger Zeltkonstruktion auf Pfosten. Außer uns hielt noch ein Auto mit kroatischem Kennzeichen aus Split, 2 junge Männer und ein Mädchen. Sie schossen ein paar Fotos und stiegen aus. An diesem Tag fuhren wir auf schmalen, gewundenen Straßen durch die Umgebung. Nur wenige Autos kamen uns entgegen. Goduš, Sapna, Šetići. Hier und da standen Reste, gewöhnlich Bungalows ohne Dach. Stahlbetonskelette gefüllt mit Ziegeln oder Hohlsteinen. Einzeln oder mehrere hintereinander am Straßenrand. Dann wieder nichts. Nur der löchrige Schotterweg und schöne Landschaften. Rastošnica, Skakovica. Die Wegweiser hatten die Form von gelb-schwarzen Pfeilen. Ein Stück die Hauptstraße Nummer 19 entlang, dann wieder runter. Konjevici, Urkovici. An Dorffriedhöfen machten wir Halt. Auf einem von ihnen, hinter einem Flüsschen unterhalb der Straße, fand ich zwischen Bäumen den Grabstein Gazibegovic Husein 1960 bis 1993, Daoji Vodza Bosnia-Herzegowina. Gab sein Leben für Bosnien-Herzegowina. Ich bin im selben Jahr geboren. 1993 war mir kaum bewusst, dass da Krieg war. Ich lebte ohne Zeitungen, ohne Fernseher, abgeschnitten von der Welt. Manchmal hörte ich Radio. Ich habe das Ganze in einem menschenleeren Gebirgstal ausgesessen. Ich wusste nicht einmal genau, wo Bosnien ist. Es lag irgendwo unheimlich weit weg, am Rande des Kontinents, an den Grenzen meiner Vorstellung. Bald darauf fuhren wir nach Kravica. Hier hatte Jasmina Begovic 1995 einen menschlichen Rumpf am Straßenrand gesehen. Über ihm stand ein Soldat und hatte die abgehackten Beine und Arme unter den Achseln. 2 andere Frauen bestätigten ihren Bericht. Doch eine Woche später waren wir in der Herzegowina, hinter dem Städtchen Stolac. Links von der Straße auf einer grünen Ebene zwischen Zypressen standen Steinblöcke. Sie hatten die Form von Häusern mit Satteldächern oder von simplen Quadern. Sie waren mit Reliefs überzogen. Menschliche Gestalten, stilisierte Pflanzen, Ornamente. Einfach ausdrucksstark und alt. An der Straße standen Polizisten und kontrollierten die Autos. Weiter weg hatten Zigeuner, Schrottsammler ihre Siedlung. Das waren Grabsteine der Bogomilen, von denen so gut wie nichts bekannt ist. Die Bosnischen hießen übrigens auch Patarena. Die Ketzerei wanderte damals von Osten ein, um schließlich den Westen zu infizieren, bis Innozentius III. Sie im Languedoc in einem Meer von Blut ertränkte. Schade, denn das war eine interessante Religion. Strenger und edler als das polytheistische Christentum. Sie gestattete keine Illusionen. Es gab nur Satan, Gott und den Menschen. Keine Eselsbrücken, keinen Trost, keine Gottesmutter. Der Teufel hat die Welt erschaffen und es wird allen besser gehen, wenn sie das so bald wie möglich begreifen. In Bosnien hatte sie trotz der katholisch-ungarischen und der serbisch-orthodoxen Kreuzzüge den Status einer Staatsreligion erlangt, ohne je mit Gewalt bekehren zu wollen. Stephen Runciman schreibt, im 13. Jahrhundert habe der gesamte Kreis Srebrenica sich zu der neuen Religion bekannt. Aber dort, in Srebrenica, sind wir keine 20 Minuten geblieben. Die Stadt war schmal und eng. Wir blieben auf dem abschüssigen Platz stehen und wanderten einmal um das graue Häuserviertel. Ich schämte mich, den Fotoapparat herauszuholen und zu knipsen. Dabei wurde mir etwas Seltsames bewusst. Ich bin im Jahr 1960 geboren. Ich habe zerschossene Mauern gesehen, die Ruinen im Zentrum Warschaus. Tanten und Großmütter sprachen ständig vom Krieg. Im schwarz-weißen Fernsehen zeigten sie ständig Kriegsfilme, Geschossdetonationen und Blut. Alles war schwarz. Ich hatte das Gefühl, das sei alles vor langer Zeit geschehen. Es ginge mich überhaupt nichts an. Es sei den alten Leuten zugestoßen und würde sich nie mehr wiederholen. In Srebrenica war der Krieg vor 15 Jahren zu Ende gegangen, aber ich nahm unbewusst Witterung auf, um Brandgeruch in die Nase zu bekommen, als wäre das alles im letzten Jahr passiert. Oder den Gestank von verwesenden Leichen. Als niemand in der Nähe war, fotografierte ich zwei Katzen auf einer blechernen Mülltonne, eine rote und eine schwarze. Dann fuhren wir in Richtung serbische Grenze. Früher habe ich dieses Land nicht gemocht. Mir war bange. Ich hatte einfach Angst vor dieser Legende, die wie zerstäubtes Blut in der Luft hing. 5, 6 Jahre ist es her, da tankte ich in Turm Severin, fuhr über den Staudamm am Eisernen Tor und kam ohne anzuhalten mit einer Tankfüllung bis Mazedonien. Auf der Rückfahrt ebenso. Manchmal machte ich in Subotica Halt, denn dort sprach man bereits Ungarisch und ich hatte den Eindruck, das wäre schon woanders. Gegessen habe ich nie. Erst mit der Zeit fing ich an, auch mal Rast zu machen. Letztes Jahr sind wir in einer Kneipe irgendwo hinter Kragujevac eingekehrt. Sie war im Stil einer Bauernhütte eingerichtet. Neben dem Tisch hing ein Spiegel mit Regal an der Wand. Auf dem Brett lagen ein braunes Rasiermesser und ein schmuddeliger Kamm. Wie im richtigen Leben. Die Nacht zuvor hatten wir in einem serbischen Haus verbracht. Der Gastgeber redete pausenlos. Das Haus lag in der Stadt, war aber von einer Mauer umgeben und besaß einen kleinen Garten. Von Zeit zu Zeit ging ich raus, um kühle Luft zu schöpfen und den fernen Geräuschen der Stadt zu lauschen. Er redete und zeigte eine Narbe, die von einer kroatischen Kugel stammte. Er redete und die hagere, ergraute Frau stimmte ihm zu. Er sagte, er könne nicht verstehen, was passiert sei. Er könne nicht verstehen, warum die Serben überall Visa brauchen. Er verstehe nicht, warum dieses Land auf einen Schlag verarmt sei und von niemandem ernst genommen werde. Warum sie sogar den Zugang zum Meer verloren hätten und zum Urlaub ins Ausland fahren müssten. Er selbst war im Krieg gewesen, daher diese kroatische Kugel. Aber das sei alles die Schuld der Politiker. Die Frau saß mit verschränkten Armen da und pflichtete ihm bei. Das Zimmer war anspruchslos und nicht groß. Der Hausherr trug Plastiklatschen an den bloßen Füßen. Wir bezahlten für die Übernachtung. Sie boten uns Raki an. Ständig aufs Neue wiederholten sie, in Jugoslawien sei es besser gewesen und sie wüssten nicht, warum das alles passiert sei. Später unterhielten wir uns über Musik und unser Gastgeber sagte, Hitler sei gar nicht so übel gewesen, wenigstens mit den Zigeunern sei er fertig geworden. Weil niemand darauf einging, warf er uns einen schrägen, listigen Blick zu und fügte rasch hinzu, ein Scherz, das war natürlich ein Scherz. Mit der Zeit hielt ich also manchmal an. Ich machte mir einfach nicht mehr so viele Gedanken. Einmal in Bosnien überlegte ich auch nicht mehr, zu wem die Ruinen gehören mochten. Das heißt in der Herzegowina. Wir fuhren auf einer leeren Straße irgendwo hinter Tomislavgrad. Die Landschaft war flach und steinig, nichts verstellte die Sicht. Ein paar oder ein paar Dutzend Kilometer baumlose Nacktheit, erst in weiter Ferne schneebedeckte Bergkuppen. Hier und da in Straßennähe standen verfallene Häuser. Bei einem von ihnen hatte jemand angefangen, das Dach neu zu decken. Ich stellte mir vor, wie sie tagsüber an den Fenstern standen und nach Rauch am Horizont Ausschau hielten, wie sie im Dunkel der Nacht nach Flammen Ausschau hielten. In dieser flachen Nacktheit konnte man Dutzende Kilometer weit sehen. Das Feuer kam näher oder es entfernte sich. Nicht einmal Fluchtmöglichkeiten gab es hier. In dieser leeren Landschaft konnte man nur warten oder stundenlang vor sich hinrennen. Hinter Tomislavgrad interessierte es mich nicht mehr, ob das serbische, kroatische, bosnische oder vielleicht jugoslawische Hauskadaver waren. Ich gab mich geschlagen, fand zu einer Art geistiger Ruhe, stellte mir die fernen Flammen in der Dunkelheit der Nacht vor und die Menschen, die nach ihnen Ausschau hielten. Einen Tag zuvor in Mostar hatte es geregnet. Es war schon dunkel und schwer zu fahren in diesen nassen Lichtblitzen und Reflexen. Wir schlängelten uns zwischen Hochzeitszügen hindurch. Die Autos hupten und ließen die grünen Flaggen des Propheten wehen. Drei, vielleicht vier Hochzeiten. 2 Jahre zuvor hatte ich in dieser Stadt einen riesen Kater und wollte sie sofort nach Ankunft wieder verlassen. Damals hat es auch geregnet. Doch diesmal, am Palmsonntag, brach ein heiterer Morgen an und ich trank nicht mehr so viel wie früher. An der Brücke war es wahrscheinlich so wie vor dem Krieg. Handel und Tourismus. Nur, dass die Menschen sich mehr hassen mussten. Sie begegneten ihren Henkern oder deren Kindern. An einem der Stände handelte ein älterer Mann mit Kriegsabfällen. Er hatte Panzer aus Gewehrpatronenhülsen, Feuerzeuge aus Patronenhülsen, irgendwelche Hülsen, Figuren, albtraumhaften Schrott. Dazu Bajonette, Baretts, Schulterstücke, Medaillen. Doch die Sonne schien und das Wasser der Neretva besaß die legendäre grüne Farbe. Ein anderer Verkäufer versuchte mir das Funktionsprinzip einer Kaffeemühle aus Messing zu erklären. Mich aber interessierte die Zerbrechlichkeit dieses Landes. Dass es durch einen Zufall entstanden war, ungewollt, nur weil zur gleichen Zeit gerade andere Länder entstanden. Andererseits kann man sich schwer vorstellen, dass es früher nicht existiert haben sollte, so eindrücklich, schön und tragisch, wie es war. Schon im Mittelalter hat Papst Urban V. festgestellt, dass Bosnien eine Kloake der Ketzereien aus allen Teilen der Welt sei. Auch heute war es ein auf seine Art heretischer Staat, mit diesen Frauen in Kopftüchern und Salwar Kamis, der Armut, den Moscheen, Minaretten, dem fünfmaligen Aufruf zum Gebet, den Eseln, Bettlern, den Minenfeldern, dieser inneren Grenze, die sie voneinander trennt, damit sie sich nicht wieder an die Gurgel gehen, mit dieser absurden Währung und der Zufälligkeit ihrer Existenz in Europa, das erst einverstanden war mit ihnen, dann Verrat übte und es jetzt am liebsten loswerden, in die Türkei, nach Arabien abschieben würde, um von all diesen gemarterten Ländern nur Dalmatien mit den Adria-Inseln für sich zu behalten. Und auch das nur für 3 Monate im Jahr. Der ganze Balkan war heretisch, wie eine Sekte. Die Einheit Europas ist nur leeres Geschwätz. Im Osten Schisma, im Süden Ketzerei, nur im Westen europäische Orthodoxie. So sieht es aus. Von mir aus könnt ihr der Meinung sein, ich ginge auf Safari, ich betriebe Orientalismus. Ich gehe auf Safari, aber ich will niemanden belehren. Ich fühle mich nicht überlegen. Nur manchmal bringen sie mich auf die Palme, genau wie die Polen, die Deutschen, die Franzosen oder die blassen Holländer auf der Fähre. Ganz einfach. Aber nach Holland hat es mich nie gezogen. Auch wenn viele der Meinung sind, das sollte es. Wir sollten wie die Hammel dorthin fahren und uns das mit schmachtender Bewunderung angucken oder es als Teil des gemeinsamen Erbes beäugen. Das fehlte noch. Dort empfinde ich nichts. Ich sehe mir die Formen an, vergleiche die Preise in den Kneipen. Mir gefallen die Autos. Doch wenn ich versuche, mir eine Erzählung vorzustellen, eine Geschichte, die dort passieren könnte, kommt mir nichts in den Sinn. Weil ich nämlich eine Promenadenmischung bin, aus einer anderen Gegend stamme und weil ich nicht so tun will, als ob. Ich bin eine Mischung aus Ost und West. Deshalb entscheide ich mich für diese häretischen Länder. Die Abtrünnigen, die von Zeit zu Zeit die Fernsehsender der Welt mit dem Geruch von Blut anlocken. Später hört er dann alles auf und nur Beamte bleiben, die vor Langeweile sterben. Als würde ich vor meinem eigenen Land fliehen und gleichzeitig auf der Suche nach seiner Hardcore-Version sein. In diesen Gegenden, die aussehen, als wären sie aus feuerversenkten Knochen gemacht. Im Sommer wie im Winter. Immer kommt irgendwo ein nackter Knochen zum Vorschein. In der Herzegowina goss es im März, aber ich stand früh auf, ging auf die Straße und erwartete unbewusst, dass die Hitze mir ins Gesicht schlüge. Knochen an der Oberfläche, die beinlosen Bettler eines Winters in Travnik, mitten zwischen normalen Menschen auf der Straße. Etze Homo. In Tirana am Skanderbegplatz die Frau im weißen Kopftuch, die ihren Stumpf in die Sonnenglut hielt. Ich fotografierte sie, aber im Vorübergehen, deshalb war es unscharf. Das Lebendige mit dem Toten vermischt. Sie gehen vorbei und werfen Geld hin, aus Dankbarkeit, dass sie selbst nicht so dasitzen müssen, dass bei ihnen noch alles dran ist. Das ist ein ehrlicher Handel. Oder dieser Hustende damals in Skopje. Oder dieser Lieferwagenfahrer mit der Kalaschnikow als Klingelton irgendwo bei Bar. Oder die im Straßenstaub liegenden Schafe, die auf ihre Schlachtung warten, an der montenegrinischen Ausfallstraße von Shkodra. Danke.
You are here written of German language, ten Puls, like is Slovenian.
Super,
super, super, super.
Herzlichen Dank, André Stasiuk, Thomas Sabacher. Sie werden sich jetzt sicher Bücher holen zum Signieren.